Hier um zu stören, das ist eine vierteilige Podcast-Reihe der Recherche Nordwürttemberg zur extremen Rechten im Nordosten Baden-Württembergs. Zu Neonazis und Rassisten im Hohenlohe-Kreis, im Main-Tauber-Kreis, im Neckar-Odenwald-Kreis und im Landkreis Schwäbisch Hall. Die Podcast-Reihe ist in Kooperation mit dem Freien Radio Störfunk und mit finanzieller Unterstützung der Rosa-Luxemburg-Stiftung entstanden. Mein Name ist Timo Büchner und jetzt geht's los. Folge 2: Antisemitismus und NS-Relativierung. Antisemitismus hat eine düstere Tradition in Deutschland. Der fanatische Judenhass grassierte im Kaiserreich des späten 19. Jahrhunderts. Der deutsche Historiker und Politiker Heinrich von Treitschke schrieb 1879, die Juden sind unser Unglück. Er grassierte in der nationalsozialistischen und völkischen Bewegung in der Weimarer Republik des frühen 20. Jahrhunderts und er wütete im Nationalsozialismus zwischen 1933 und 1945. In der NS-Diktatur wurde der Antisemitismus zur Staatsdoktrin. Die Parole, die Juden sind unser Unglück, wurde zur Parole der NS-Propagandazeitung der Stürmer. Der fanatische Judenhass führte zur Shoah, zur Ermordung von 6 Millionen europäischen Juden und Jüdinnen. Die NS-Diktatur und der Zweite Weltkrieg endeten 1945. Der Antisemitismus hingegen endete nicht. Der Journalist Ronen Steinke hat im Buch Terror gegen Juden eine umfangreiche Chronik antisemitischer Vorfälle seit 1945 veröffentlicht. Die Chronik dokumentiert die Gewalt gegen Juden und Jüdinnen, die Beschädigung jüdischer Einrichtungen, die Schändungen jüdischer Grabsteine. Bis heute ist der Antisemitismus eine tödliche Ideologie. Am 9. Oktober 2019 versuchte ein 28-jähriger Mann, die Synagoge der jüdischen Gemeinde in Halle an der Saale, Sachsen-Anhalt, mit Waffengewalt zu stürmen und die anwesenden Juden und Jüdinnen zu ermorden. Der Attentäter wählte den 9. Oktober bewusst. Es war Yom Kippur, der heiligste Tag im jüdischen Kalender. Rund 50 Menschen besuchten die Synagoge. Das Massaker scheiterte, die Eingangstür der Synagoge hielt stand. Frustriert erschoss der Attentäter die 40-jährige Jana L. vor der Synagoge und den 20-jährigen Kevin S. in einem nahegelegenen Imbiss. Der Attentäter war ein fanatischer Judenhasser. Er schrieb Kill all Jews und sagte, die Shoah sei erfunden, eine Lüge. Im Gerichtssaal setzte er seinen Judenhass fort. Er behauptete, die Juden seien die Hauptverursacher des weißen Genozids. Der Attentäter glaubt an den großen Austausch. Der antisemitische Verschwörungsmythos vom großen Austausch sagt, eine jüdische Elite wolle die weiße Bevölkerung durch die Steuerung der Geburten und der Einwanderung vernichten. Ich habe mit Laura Kasses von der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, kurz ZWST, über Halle und den Antisemitismus seit Halle gesprochen. Laura ist die Herausgeberin des Buches Sicher sind wir nicht geblieben, Jüdisch sein in Deutschland. Das Buch erscheint im August 2022. Laura, war Halle mit Blick auf das jüdische Leben in Deutschland eine Zäsur?
Mit Blick auf jüdisches Leben in Deutschland war Halle eine Zäsur, aber keine Überraschung, denn noch immer braucht es Sicherheitsvorkehrungen, damit institutionalisiertes jüdisches Leben in Deutschland sicher existieren kann.
In welchen Formen tritt Antisemitismus in Deutschland zutage?
Antisemitismus kann sich in unterschiedlichsten Formen ausprägen und zutage treten. Er kann in Form von Alltagsdiskriminierung auftreten, er kann in Form von Verschwörungsmythen oder Weltbildern auftreten, die Jüdinnen und Juden oder Menschen, die mit dieser Gruppe assoziiert werden, eine gewisse Macht zuschreiben. Er kann sich aber auch in Form extremistischer Gewalt ausprägen. Und es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass Antisemitismus immer wieder und in unterschiedlichen Formen, aber auch in unterschiedlichsten gesellschaftlichen Milieus auftreten kann und das auch heute tut.
Inwiefern ist Antisemitismus ein Alltagsphänomen in Deutschland?
Antisemitismus ist insofern ein sehr virulentes Alltagsphänomen, als dass er sich erstens in jeder gesellschaftlichen Schicht ausprägt, zutage tritt und aber auch in unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen, in unterschiedlichen gesellschaftlichen Milieus. Er kann im Alltag auftreten, sowohl in einem Bildungskontext, in einem akademischen Kontext, im Berufsalltag, aber auch im freizeitlichen Kontext. Und häufig ist es eben so, dass weil Antisemitismus in Deutschland vor allem mit der extremen Gewalt und Vernichtung des Nationalsozialismus assoziiert wird, er in seiner alltäglichen Ausprägungsform nicht als solche erkannt wird und deshalb Jüdinnen und Juden in ihrer Erfahrung auch häufig nicht geglaubt wird, wenn sie Antisemitismus erleben.
Wer sind die Antisemiten und Antisemitinnen in Deutschland?
Wenn die Frage gestellt wird, wer die Antisemitinnen und Antisemiten in Deutschland ist, dann würde ich die Frage immer umdrehen und mir die Frage stellen, ob es überhaupt einen Raum in Deutschland gibt oder einen Raum innerhalb der deutschen Gesellschaft gibt, der frei ist von Antisemitismus. Und das würde ich immer verneinen. Es gibt keine gesellschaftliche Gruppe, es gibt kein gesellschaftliches Milieu, das frei ist von Antisemitismus, weil es generell keine gänzlich diskriminierungsfreien Räume in Deutschland gibt. Das bezieht sich nicht nur auf Deutschland, das bezieht sich natürlich auch auf andere Gesellschaften auf der ganzen Welt. Diskriminierungsfreie Räume müssen geschaffen, sie müssen gelernt werden. Die Diskriminierung muss in diesen Räumen als solche erkannt werden, auch in ihren ganz besonderen Charakteristika. Antisemitismus ist etwas, was in Deutschland immer als abgeschafft galt, nach 1945, nach dem Zivilisationsbruch des Holocaust. Und er ist es aber nicht. Er tritt auch im Alltag immer wieder zutage. Jüdinnen und Juden erfahren ihn.
Während der Covid-19-Pandemie wurde der Antisemitismus sichtbarer. Die unterschiedlichen Formen des Antisemitismus traten offener und unverhohlener in Erscheinung. Eine Form spielte in der Pandemie eine besondere Rolle: die NS-Relativierung, die Shoah-Verharmlosung, die Parallelisierung zwischen Demokratie und Diktatur, zwischen Querdenken und dem NS-Widerstand. Das Center für Monitoring, Analyse und Strategie, kurz CEMAS, veröffentlichte im Februar 2022 eine repräsentative Studie zum Protest gegen die staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen. Im Mittelpunkt der Studie standen die Einstellungen der Protestierenden. An der Studie, einer Online-Umfrage, nahmen rund 2000 Menschen über 18 Jahre teil. Ein Ergebnis der Studie lautete, fast 40% der Befragten mit einer hohen Protestbereitschaft sind der Überzeugung, die aktuelle Politik gegen die Covid-19-Pandemie sei mit der Zeit des Nationalsozialismus vergleichbar. Nur 3% der Befragten mit einer niedrigen Protestbereitschaft teilen die Überzeugung. Über die NS-Relativierungen schrieb der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, im Geleitwort des Buches Fehlender Mindestabstand, die Corona-Krise und die Netzwerke der Demokratiefeinde. Laut Schuster war die Rede eines 11-jährigen Mädchens in Karlsruhe der traurige Höhepunkt der Relativierungen. Am 14. November 2020 verglich das Mädchen die Atmosphäre der eigenen Geburtstagsfeier mit der Atmosphäre im Versteck des jüdischen Mädchens Anne Frank. Die 11-Jährige sagte:
Ich fühlte mich wie bei Anne Frank im Hinterhaus, wo sie Mucksmäuschen still sein mussten, um nicht erwischt zu werden.
In den 1930er Jahren floh Anne Frank vor der NS-Diktatur aus Deutschland in die Niederlande. Sie versteckte sich mehrere Jahre in einem Hinterhaus in Amsterdam. 1945 wurde sie im KZ Bergen-Belsen ermordet. Über den Auftritt und die Rede der Elfjährigen fand Schuster die treffenden Worte. Er schrieb, nicht das Mädchen ist zu verurteilen, sondern die Erwachsenen, die sie dazu gebracht haben. Im Nordosten Baden-Württembergs ist eine Vielzahl übler NS-Relativierungen zu beobachten. Die NS-Relativierungen sind insbesondere in verschwörungsideologischen Telegram-Kanälen aus dem Querdenken-Milieu zu lesen. Ein Beispiel: Am 27. März 2021 schreibt eine Person im Telegram-Kanal Querdenken 793 Bad Mergentheim: Was früher die SS war, ist heute die Polizei. Was früher die SA war, nennt man heute Ordnungsamt. Früher hießen die Landräte Gauleiter. Sie verhalten sich heute genauso. Es war früher die NSDAP, heute heißen sie CDU, SPD, FDP, Grüne, AfD. Früher hieß die Zeitung der Stürmer, heute Bild, Spiegel, Fokus. Ein weiteres Beispiel. Am 27. November 2021 postet eine Person im Telegram-Kanal Querdenken 791 Schwäbisch Hall einen gelben Stern mit der Aufschrift Ungeimpft. Der Ungeimpft-Stern erinnert an den sogenannten Judenstern aus dem Nationalsozialismus. Ab 1941 mussten alle Menschen, die nach den Nürnberger Rassegesetzen als Juden und Jüdinnen galten, einen sogenannten Judenstern tragen. In einem gelben Stern stand das Wort Jude, und zwar in geschwungenen Buchstaben, um die hebräische Schrift zu verhöhnen. Wer einen Judenstern trug, wurde in der Öffentlichkeit diskriminiert und gedemütigt. Der Judenstern war die Grundlage, um die Deportation in die Ghettos sowie in die Konzentrations- und Vernichtungslager durchzuführen. Er war ein Teil der Shoah. Der Ungeimpftstern ist nicht nur geschmacklos und zynisch, er ist eine Verharmlosung der Shoah und eine Verhöhnung der Shoah-Opfer. In beiden Telegram-Kanälen gab es keinen Widerspruch zur NS-Relativierung. Ein prominenter Querdenker aus dem Nordosten Baden-Württembergs, der die Mär einer faschistischen Bundesrepublik verbreitet, ist Stefan Bergmann. Er ist Vorsitzender des sogenannten Vereins für indianische Lebensweisen und unterhält ein sogenanntes Good Medicine Zentrum in Geildorf-Unterroth im Landkreis Schwäbisch Hall. Er behauptet, er sei, Zitat, den indianischen Weg als Sonnentänzer, Wassergießer, Trance-Coach und Trommelbauer gegangen. Zwischenzeitlich war Bergmann der Pressesprecher von Querdenken 711 Stuttgart. Im Querdenken-Milieu wurde er durch sein rotes Shirt und seine Trommelei, aber auch durch seine Nähe zur Reichsbürgerszene und zum Holocaustleugner Nikolai Nerling bekannt. Am 27. November 2021 teilte Bergmann in seinem Telegram-Kanal zwei Fotos. Das eine Foto zeigt die Fassade eines Geschäfts. Auf der Fassade steht "Ungeimpfte unerwünscht". Das andere Foto zeigt ein Schild aus dem Nationalsozialismus. Auf dem Schild steht "Juden werden hier nicht bedient". Bergmann kommentierte die Fotos mit den Worten "Was in Deutschland gerade passiert, ist unwürdig, unmenschlich und kaum zu glauben. Die Impffetischisten sind die neuen Nazis. Die NS-Relativierungen sind nicht nur in Telegram-Kanälen, sondern auch in Demonstrationen zu beobachten." Am 30. Oktober 2021 veranstaltete das Querdenken-Milieu einen sogenannten Freedom Day in Schwäbisch Hall. An der Veranstaltung nahmen rund 1000 Menschen teil. Unter den Teilnehmenden war eine ältere Frau. Sie trug ein Pappschild mit den Worten "Arbeit macht frei, Impfen macht frei" noch nicht begriffen. Unter den Worten stand "Stopp Covid-19 Genozid". Die Frau trug eine pinke Weste mit der Aufschrift "Politiker müssen haften". Die Polizei konfiszierte das Pappschild. In Anbetracht der unzähligen NS-Relativierung stellte Josef Schuster im Geleitwort des Buches "Fehlender Mindestabstand" die Frage, ob die Querdenker bloß ein einziges Mal darüber nachgedacht haben, wie die Relativierungen auf die Überlebenden der Shoah wirken. Er schrieb: "Ich kenne einige alte Menschen, die diesen Stern damals tragen mussten. Ich kenne auch Menschen, die Jahre im Versteck ausharren mussten. Menschen, die als einzige ihrer Familie überlebt haben. Es sind übrigens Menschen, die die Corona-Auflagen tapfer hinnehmen und keinen Grund sehen, sich darüber zu beschweren." Samstag, 21. November 2020. Querdenken veranstaltet in Hannover, Niedersachsen eine Kundgebung. Eine Bühne, links und rechts schwarze Lautsprecherboxen, im Hintergrund ein weißes Transparent mit schwarzer Schrift. Eine junge Frau betritt die Bühne. Sie ist 22 Jahre alt, hat blonde Haare und trägt einen weißen Pullover, eine braune Jacke und schwarze Schuhe. Die Frau sagt:
"Ja, hallo, ich bin Jana aus Kassel und ich fühle mich wie Sophie Scholl. Da ich seit Monaten aktiv im Widerstand bin, Reden halte, auf Demos gehe, Flyer verteile und auch seit gestern Versammlung anmelde."
Mittwoch, 26. Januar 2022. Der Deutsche Bundestag debattiert die Einführung der Impfpflicht. Vor dem Gebäude des Bundestages protestiert eine Frau aus dem Berliner Querdenken-Netzwerk. Monika Feldendreher trägt eine große Brille, einen dunkelblauen Schal und eine schwarze Jacke. Sie hält ein Pappschild mit den Worten "Stopp diesen Genozid" und fragt:
"Kennen Sie Sophie Scholl?"
"Ja,
was hat Sophie Scholl gemacht?" "Sie hat Flugblätter verteilt."
"Ja."
"Und wurde dafür hingerichtet."
"Ja."
"Sie hat vor einem totalitären Regime gewarnt." "Ja." "Sie hat ist gegen den Strom geschwommen als eine der wenigen und wurde dafür umgebracht." "Ja."
"Ja."
"Und jetzt, es gibt wieder Menschen, die gegen den Strom schwimmen."
Der Vergleich zwischen der parlamentarischen Demokratie der Bundesrepublik und der NS-Diktatur unter Adolf Hitler, zwischen Querdenken und dem NS-Widerstand, ist absurd. Die Bundesrepublik ist ein Rechtsstaat. Es gibt eine Gewaltenteilung zwischen Exekutive, Judikative und Legislative. Das Deutsche Reich war eine Schreckensherrschaft. Es gab keine Gewaltenteilung. Kommunisten und Sozialdemokratinnen, Roma und Jüdinnen, Menschen mit Behinderung und sogenannte Asoziale wurden in Konzentrationslager deportiert. Sie wurden Objekte grausamer Menschenversuche, sie wurden in Kammern vergast und in Massengräbern erschossen. Querdenken darf protestieren und die Regierung kritisieren. Querdenken genießt Meinungsfreiheit, Redefreiheit und Versammlungsfreiheit. Genießt die Menschenwürde und das Recht auf Leben. Die Weiße Rose durfte nicht protestieren und die Regierung nicht kritisieren. Erst recht nicht unter Polizeischutz. Sie verteilte Flugblätter und wurde mit dem Tod bestraft. Am 22. Februar 1942 wurden die Geschwister Scholl und Christoph Probst durch ein Fallbeil enthauptet. Am 13. Juli 1943 wurden Kurt Huber und Alexander Schmorell, am 12. Oktober 1943 wurde Willy Graf enthauptet. Forchtenberg, Crailsheim, Ludwigsburg, Ulm und München. Das waren die wichtigsten Stationen im Leben der Geschwister Scholl. Hans Scholl wurde 1918 in Crailsheim-Ingersheim. Sophie Scholl wurde 1921 in Forchtenberg geboren. Die Familie Scholl um Mutter Magdalena und Vater Robert lebte bis 1930 in Forchtenberg, von 1930 bis 1932 in Ludwigsburg und ab 1932 in Ulm. Hans und Sophie Scholl studierten in München. Hans Scholl begann im Frühjahr 1939 ein Studium der Medizin. Sophie Scholl begann Mitte 1942 ein Studium der Biologie und Philosophie. Die Weiße Rose, die Initiative des Freundeskreises um Hans Scholl und Alexander Schmorell, war in München aktiv. Sie verfasste und verschickte die ersten 4 Flugblätter gegen die NS-Diktatur von Ende Juni bis Mitte Juli 1942. Das 5. und 6. Flugblatt folgte 1943. Als die Geschwister Scholl das 6. Flugblatt an der Münchner Universität verteilten, wurden sie verhaftet. In seiner Tasche trug Hans Scholl den Entwurf eines 7. Flugblattes. Forchtenberg, Crailsheim, Ludwigsburg, Ulm und München. Überall wird an die Geschwister Scholl und die Weiße Rose erinnert. In Crailsheim-Ingersheim erinnert am Geburtshaus von Hans Scholl eine Tafel an die Geschwister Scholl. Eine Schule trägt den Namen der Geschwister Scholl. Auch in der Stadt Forchtenberg sind die Geschwister Scholl und die Weiße Rose präsent. Der Hans- und Sophie-Scholl-Pfad erinnert an die Biografien der Geschwister. Der Startpunkt des Pfades ist das Rathaus. Im Rathaus wurde Sophie Scholl geboren. Im Eingangsbereich des Rathauses steht eine Büste von Sophie Scholl. Die Schule trägt den Namen der Geschwister Scholl. Forchtenberg, Crailsheim, Ludwigsburg, Ulm und München. Überall protestierte Querdenken und überall gab es Vergleiche mit Sophie Scholl und der Weißen Rose. Besonders deutlich wurde die NS-Relativierung in Forchtenberg, in der Geburtsstadt von Sophie Scholl. Samstag, 22. August 2020. Querdenken 713 Heilbronn veranstaltet auf dem Sportplatz der Geschwister-Scholl-Schule eine Kundgebung. Die Veranstaltung fand, wie Querdenken verkündete, zu Ehren der Weißen Rose statt. Der Anmelder der Kundgebung, Alexander Stengler aus Heilbronn, rechnete mit 2000 Menschen. Allerdings sind nur 250 Menschen gekommen. Stengler betont gegenüber den Teilnehmenden, man demonstriere gegen einen totalitären Staat. Die Moderation hat Kirsten Herbold aus Heilbronn übernommen. Sie erklärt, ich möchte uns nicht mit dem Dritten Reich vergleichen. Unsere Regierung ist nicht die Hitler-Regierung. Aber bloß einen Moment später sagt Herbold, sie sei im Zuge der Covid-19-Pandemie zwangspolitisiert worden. Ein bisschen wie Sophie Scholl. Der NS-Widerstand ist omnipräsent. Die Moderatorin überreicht den Gästen der Kundgebung weiße Rosen und liest zwischen den einzelnen Musik- und Redebeiträgen ausgewählte Passagen aus dem Buch Die Weiße Rose vor.
Das erste Flugblatt der Weißen Rose. Nichts, nichts ist eines Kulturvolkes unwürdiger, als sich ohne Widerstand von einer verantwortungslosen und dunklen Trieben ergebenen Herrscherklicke regieren zu lassen.
Das Zitat aus dem ersten Flugblatt der Weißen Rose endet mit den Worten:
Wenn die Deutschen so jeder Individualität bar schon so sehr zur geistlosen und feigen Masse geworden sind, dann, ja, dann verdienen sie den Untergang.
Bewusst stellt Herbold das Zitat des ersten Flugblattes der Weißen Rose in den Kontext der Querdenken-Proteste. Sie erzeugt Assoziationen zwischen damals und heute. Dass die Assoziationen geweckt werden, demonstriert die nächste Rednerin Tina Romdani. Sie stimmt der Moderatorin zu.
Und was die Kirsten gerade vorgelesen hat, das erste Flugblatt der Weißen Rose, genau das ist Realität. In Deutschland heute.
Nicht nur die Moderatorin Kirsten Herbold, auch die Rednerin Betty Hensel erzeugt Assoziationen zwischen damals und heute. Hensel geht einen Schritt weiter und nimmt sich gar heraus, im Sinne von Sophie Scholl zu sprechen.
Ich erlebe heute in unserer Gesellschaft, in Familien, unter Freunden eine sehr starke Polarisierung. Ich kenne mehrere Familien, die fast auseinander, die teilweise auseinandergebrochen sind oder am Auseinanderbrechen. Ich höre von Freundschaften, die auseinandergebrochen sind, seit dieses Corona und sehr beschäftigt. Und es macht mich traurig. Und wenn ich im Sinne von Sophie Scholl sprechen darf, dann weiß ich, auch wenn sie in einer Widerstandsgruppe war, das war nicht ihr Ansinnen, dass Leute sich die Köpfe einschlagen und sich auseinander dividieren.
Der Hauptredner der Kundgebung ist Julian Eicher. Er ist ein Neffe der Geschwister Scholl. Wie Herbold erklärt Eicher, die Bundesrepublik sei nicht das Dritte Reich. Trotzdem nimmt er an der Kundgebung ausdrücklich als Verwandter der Geschwister Scholl teil. Nach der Rede gab Eicher dem rechten YouTuber Stefan Bauer ein Interview. Bauer, der damals über 50.000 YouTube-Abonnenten hatte, machte einen Livestream zur Querdenken-Kundgebung. Einige Monate später machte er Schlagzeilen, denn am Rande der KZ-Gedenkstätte Mauthausen verglich er den Impfstoff mit der Chemikalie Zyklon B. In der NS-Diktatur wurden Millionen Menschen durch Zyklon B ermordet. Julian Eicher, der inzwischen Mitglied der querdenkennahen Partei Die Basis ist, erklärte in Feuchtenberg, er sei der einzige Neffe der Geschwister Scholl, der in der Querdenkenbewegung aktiv sei. In der Tat distanzierten sich die vier Neffen Jörg, Martin und Thomas Hartnagel sowie Florian Eich in einer Pressemitteilung vom Auftritt von Julian Eicher. Noch 2017 hatten die Neffen gemeinsam mit Julian Eicher eine Erklärung gegen das Sophie Scholl würde AfD wählen Plakat eines bayerischen AfD-Kreisverbandes veröffentlicht. Gegen die Querdenken-Kundgebung und die Instrumentalisierung des NS-Widerstands protestierten nicht nur die vier Neffen der Geschwister Scholl, sondern auch rund 70 Menschen aus Feuchtenberg. Unter den Teilnehmenden des Protests war Holger Bruhn. Ich habe mit Holger gesprochen, um zu erfahren, wie er die Ankündigung der Querdenken-Kundgebung aufgenommen hat.
Wenn ich gefragt werde, wie ich die Nachricht Querdenken macht eine Kundgebung zu Ehren der Weißen Rose im Feuchtenberg aufgenommen habe, muss ich sagen, oha. Zunächst einmal mit komplettem Unverständnis. Ich habe das überprüft, ob das stimmt. Danach anmaßend. Als klar war, dass die Veranstaltung tatsächlich im Feuchtenberg stattfindet, bekam ich, Feuchtenberg ist eben klein, zugleich die Information einer Gegenveranstaltung, mit welcher die offenkundige Geschichtsklitterei begegnet werden sollte. In der lokalen Presse wurde meine Frau mit der Aussage, dass es ein Schlag ins Gesicht der Opfer des NS-Regimes zitiert. Die Gegendemonstration stand ich dennoch zunächst skeptisch gegenüber, wie auch meine Frau, vor dem Hintergrund, dass die Hauptdemonstration eben einfach nicht aufgewertet werden sollte. Als feststand, dass die Gegendemonstration stattfindet, stand außer Zweifel, sich daran zu beteiligen und dafür auch weitere Mitstreiter zu gewinnen.
Vor Ort hat Stefan Bauer einen Livestream gemacht. Hast du ihn gesehen und wie war das?
Herr Bauer kam direkt auf mich, auf uns zu und stellte Fragen zum Thema der Gegendemo. Er war unangenehm, sehr aufdringlich, sowohl mit Blick auf die von mir mehrfach eingeforderten Abstandsregelungen, zumal er keine Maske trug. Er argumentierte damit, dass er einen Attest hätte, als auch inhaltlich, als er ersichtlich versuchte, alle Gesprächsteilnehmer in eine autoritäre Ecke zu stellen. Seine rhetorischen Möglichkeiten vermeintlich ausschöpfend haben ihn dies zusammenfassend, was ich im Nachhinein als sehr befriedigend empfinde, nie mehr nach Feuchtenberg gebracht.
Teilnehmende der Querdenken-Kundgebung fanden den Bezug zur Weißen Rose angemessen. Das wurde im Telegram-Kanal von Querdenken 713 Heilbronn deutlich. Vor der Kundgebung schrieb eine Person, Feuchtenberg ist absolut wichtig, Geburtsstadt von Sophie Scholl. Eine Person antwortete, ja, ich finde das auch wichtig, dass ein Neffe spricht. Wir sind ja auch bedroht und werden mundtot gemacht. Nach der Kundgebung schrieb eine Person, grundsätzlich fand ich es sehr gut, dass Querdenken sensibel mit dem Bezug heute damals umgegangen ist. Das zeigt Größe. Eine weitere Person resümierte, es war eine kluge Idee, den Neffen der Geschwister Scholl als Redner dabei zu haben. Das hat den Kritikern noch ziemlich den Wind aus den Segeln genommen, mal wieder das Nazi-Totschlag-Argument in voller Breite auszuspielen. Nun bleibt die Frage, was motiviert die Menschen, eine Parallele zum NS-Widerstand zu ziehen? Das mag durchaus unterschiedliche Gründe haben. Einige suchen Aufmerksamkeit. Die öffentliche Empörung ist, wenn eine Parallele zwischen damals und heute gezogen wird, gewiss. Einige sind tatsächlich der Überzeugung, in einer Diktatur zu leben und im Kampf gegen den Faschismus zu sein. Das offenbart die Geschichtsunkenntnis und zeigt, wie sehr Verschwörungsmythen den Blick auf die Realität vernebeln und verzerren können. In den Monaten nach der Querdenken-Kundgebung von Feuchtenberg erklärte Kirsten Herbold, seit der Veranstaltung spüre sie den Rückhalt der Geschwister Scholl. Damit brachte Herbold die eigene Überhöhung auf den Punkt.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zum digitalen Festakt zu Ehren der Widerstandskämpferin Sophie Scholl.
Am 9. Mai 2021 feierte die Stadt Feuchtenberg den 100. Geburtstag von Sophie Scholl. Der Bürgermeister Michael Voss eröffnete die Feierlichkeit mit einer Ansprache aus dem Rathaus. Neben dem Bürgermeister sprachen Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Landrat Matthias Neth und Renate Deck, die Leiterin der Gedenkstätte Weiße Rose I. Im Mittelpunkt des Festakts stand eine Lesung zur Biografie Sophie Scholls. Klare Worte zur Instrumentalisierung des NS-Widerstands blieben aus. Ich frage mich, was nützt eine lebendige Gedenkkultur, wenn zum Antisemitismus und zu extremen Rechten im Hier und Jetzt geschwiegen wird? Nur wenige Wochen vor dem Festakt, am 20. April 2021, am Geburtstag Adolf Hitlers, lud der Neonazi Volker Dannenberg zur Privatfeier. Sein Wohnhaus ist bloß ein paar Schritte vom Rathaus, vom Geburtsort Sophie Scholls entfernt. Dannenberg ist keineswegs ein Unbekannter. 2016 kandidierte er als Ersatzbewerber der NPD im Wahlkreis Hohenlohe zur baden-württembergischen Landtagswahl. Am 2. August 2017 durchsuchte das LKA Baden-Württemberg sein Wohnhaus und fand 5 Schusswaffen, mehrere Deko- und Anscheinswaffen sowie mehrere Kisten Munition. Der Neonazi Dannenberg ist keineswegs isoliert. Er soll an sogenannten Spaziergängen des Querdenken-Umfeldes in Forchtenberg teilgenommen haben. Indes nehmen die Bezüge zu Sophie Scholl und der Weißen Rose im Nordosten Baden-Württembergs ihren Lauf. Ein Blick in die Telegram-Kanäle der Region genügt. 3 Beispiele. Erstes Beispiel. Am 10. April 2021 wird im Telegram-Kanal Buchen steht auf das Gesicht und ein Zitat Sophie Scholls gepostet. Das Zitat lautet: Der größte Schaden entsteht durch die schweigende Mehrheit, die nur überleben will, sich fügt und alles mitmacht. Das angebliche Zitat ist erfunden. Zweites Beispiel. Am 11. Januar 2022 wird im Telegram-Kanal Austauschgruppe Crailsheim das Gesicht Sophie Scholls und ein Zitat der Weißen Rose gepostet. Das Zitat stammt aus dem ersten Flugblatt der Weißen Rose. Drittes Beispiel. Am 3. Februar 2022 wird im Telegram-Kanal Hohenlohe-Kreis Eltern für Aufklärung das Gesicht und ein Zitat Sophie Scholls gepostet. Das Zitat stammt aus dem vierten Flugblatt der Weißen Rose. Nicht nur in den Telegram-Kanälen, sondern auch auf der Straße findet die NS-Instrumentalisierung statt. Ein Beispiel. Am 5. Dezember 2021 veranstaltete der AfD-Kreisverband Main-Tauber eine Demonstration in Bad Mergentheim. Die Veranstaltung startete am Marktplatz und marschierte zum Caritas-Krankenhaus. Das Motto lautete: Stoppt die Impfdiktatur. Rund 250 Menschen nahmen teil. Unter den Teilnehmenden war ein älterer Mann. Er gehörte offenbar zur querdenkennahen Gruppierung Christen im Widerstand und trug ein Pappschild mit 6 Fotos. Ein Foto zeigte den Schriftzug Arbeit macht frei des Stammlagers Auschwitz. Ein zweites Foto zeigte den Schriftzug Impfen macht frei. Und ein drittes Foto zeigte Sophie Scholl und die Weiße Rose. Das war Folge 2, Antisemitismus und NS-Relativierung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie die Folge im Familien- und Freundeskreis weiterempfehlen würden. Bis zum nächsten Mal.